Mein Herzstillstand oder dem Tod von der Schippe gesprungen. Teil 7. So, das Problem mit den Ohnmachten aufgrund meiner Herzrhythmusstörung durch fehlende Reizweiterleitung sollte nun mit dem Herzschrittmacher gelöst sein. Allerdings muss jetzt noch durch eine Herzszintigraphie, Myokardszintigraphie, festgestellt werden, ob eine Herzkranzgefäßerkrankung, KHK, vorliegt oder ausgeschlossen werden kann. Das wird aber eine neue Geschichte. Schrittmacherkontrolle, Update 11. Mai 2020. Durch die Corona-Krise habe ich die Herzszintigraphie bisher nicht durchführen lassen. Nicht aufschieben kann ich allerdings die Schrittmacherkontrolle im Klinikum Südstadt in den nächsten Tagen. Über diese etwa einstündige Untersuchung werde ich dann ausführlich berichten. Du wirst erfahren, wie oft mein Herzschrittmacher HZM eingreifen musste und mich vor Ohnmachten bewahrt hat, wie der Zustand der Batterie ist und ob Funktionsstörungen des HZM eingetreten sind. Außerdem wird eine sogenannte Reizschwellenprüfung vorgenommen, um den Energieverbrauch zu optimieren und eine endgültige Einstellung des HZM vorzunehmen, sowie Prüfungen der Reizbeantwortung und Wahrnehmungsfunktion des Schrittmachers bzw. der Sonden. Die Schrittmacherkontrolle beginnt mit einer Befragung des Patienten über sein Allgemeinbefinden, spezielle kardiale Symptome, zum Beispiel Synkopen, Dyspnoe, Anmerkung Atemnot, Herzklopfen, Angina pectoris, Belastungsfähigkeit und zerebrale Symptome, Anmerkung Unterversorgung mit Sauerstoff, sowie Anzeichen von Zwerchfell und Muskelstimulation oder Thoraxschmerzen. Wichtig ist die Frage nach dem Pulsverhalten. Auch nach den Anzeichen eines Schrittmachersyndroms sollte gefragt werden. Dies kann sich in allgemeinen Symptomen wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Belastungseinschränkungen etc. bis hin zum Kreislaufkollaps äußern. Zitat: Qualitätsbeurteilungsrichtlinie, Herzschrittmacher, Kontrolluntersuchungen, /KV Berlin. Update 30. Juni 2020. In meinem Fall lief die Nachsorge folgendermaßen ab. Ich wurde befragt, ob ich nach der Implantation weitere Ohnmachten gehabt hätte. Dies konnte ich verneinen. Danach wurde ein EKG gemacht und zusammenfassend wie folgt beurteilt: Sonden und Aggregat sind hervorragend eingeheilt. Im EKG sehen wir eine vorhofgeführte biventrikuläre Stimulation mit entsprechendem stimulationsassoziiertem Vektor und einer rechnerischen QRS-Dauer von 124 Millisekunden. Ob das gut oder schlecht ist, wurde mir nicht gesagt. Ich muss also googeln. Auf medizinischen Seiten im Internet erfährt man, dass man ab 120 Millisekunden von einem kompletten Schenkelblock ausgehen muss, also eine Reizleitungsstörung im Herzen vorliegt, was ja bei mir zutrifft. In der sogenannten Epikrise, einer abschließenden kritischen Beurteilung eines Krankheitsverlaufs von Seiten des Arztes, wurde noch festgehalten, dass ich aufgrund der, so wörtlich, Corona-Krise in Anführungszeichen geschrieben, noch nicht bei der empfohlenen Myokardszintigraphie gewesen bin. Nach meinem Empfinden macht man sich irgendwie durch diese Schreibweise über die Pandemie lustig, indem man sie als Krise und nicht als ernstzunehmende Pandemie bezeichnet. Zumindest finde ich die Schreibweise mehr als seltsam. Abschließend folgen noch Abfragewerte wie P- und R-Potenzial, Reizschwellen, Impedanzen und Schätzung der Laufzeit der Batterie mit 11,5 Jahren. Ich erfahre schließlich noch, dass zum Abfragezeitpunkt kein Eigenrhythmus über 30 pro Minute war. Und was mich am meisten interessierte, wie oft der Herzschrittmacher eingreifen musste, um Signale zu senden, wurde wie folgt beantwortet. Zusammenfassend ist es vereinfacht ausgedrückt so, dass bei einem AV-Block 3 ohne ventrikulärem Eigenrhythmus erwartungsgemäß zu rund 100% ventrikulär stimuliert wird und dies eben auch zu rund 100% biventrikulär erfolgt und dies soll und muss so sein. Zu 14% erfolgt bei der eingestellten Grundfrequenz von 60 pro Minute auch atriale Stimulation. Wenn ich das also richtig verstehe, sendet das Teil laufend Signale. Da muss ich wohl noch weiter googeln, um das zu verstehen. Ich mache mich also erstmal schlau und schreibe dann hier weiter. Update 10. November 2020. Die Zeit, mir das zu erklären, hat man sich nicht genommen. Man bekommt einen Arztbrief an den Hausarzt adressiert, in die Hand gedrückt und erwartet wohl, dass dieser einem den Befund erklärt. Ich persönlich google und behalte den Arztbrief für meine analoge Krankenakte, denn im Notfall kann sich ein Notfallsanitäter oder Notarzt anhand dieser Akte schneller ein Bild machen, als wenn er sich erst in eine digitale Krankenakte einloggen muss. Die habe ich zwar auch auf meinem Smartphone, aber bis sich der elektronische Arztbrief, E-Arztbrief im Alltag durchsetzt, wird es nach meiner Einschätzung noch einige Jahre dauern, genauso wie bei den elektronischen Akten bei Gericht, E-Justice.